Willkommen zu einer Spezialfolge Popcorn und Finanzen. Heute da reden wir über eine Branche, die sich neu erfindet. Wir reden über den Detailhandel. Wie bleibt man als Marke glaubwürdig, wenn der Einkauf längst über viele Kanäle gleichzeitig passiert? Im Laden, online und auf dem Smartphone? Zu Gast sind zwei, die es wissen müssen. Nicole Blum ist Gründerin der Naturkosmetikmarke No Bullshit. Gestartet ist sie mit einem einzigen Tweet aus der heimischen Küche. Ihre Produkte gibt es heute bei Alnatura, bei Brack und bei Galaxus. Und mit dabei ist der David Kauer, Innovationsleiter bei der PostFinance, der seit Jahren daran arbeitet, dass Zahlen online, aber auch offline so einfach wie möglich funktioniert, von Twint bis zu Apple Pay. Nicole, willkommen, schön, dass du da bist.
Danke vielmals, Stefan.
Und David, Dave, ebenfalls da. Willkommen.
Danke, Stefan.
Wir reden heute über den Online-Handel, aber auch über den stationären Handel, also der, der eben vor Ort stattfindet. Bei der Nicole beispielsweise in der Drogerie, bei der Nicole beispielsweise bei Alnatura. Und wir reden darüber, wie Kundinnen und Kunden über mehrere Kanäle, über verschiedene Kanäle gleichzeitig können erreicht werden und hoffentlich auch einheitlich erreicht werden. Ein Begriff, den man dabei immer wieder hört, ist der Begriff vom sogenannten Omnichannel Marketing und Omnichannel Targeting. Dave, das Buzzword, Omnichannel, was verstehen wir da drunter?
Ja, also wir müssen die Begriffe, glaube ich, entmystifizieren. Das sind ganz simple Sachen. Man bestellt online, man holt irgendwo einen physischen Zugangspunkt ab oder man bekommt irgendwo im Laden im physischen Auskunft, weil es online noch verfügbar ist, weil etwas nicht auf Lager ist. Vielleicht tut man eine Bestellung ermöglichen über ein digitales Gerät im physischen Laden. Also ganz simple Sachen. Und ja, weißt du, also Kunden, ich kenne viele Kunden, die jedes Mal, wenn sie in einen Detailhandelsladen reinlaufen, das Erste, was sie machen, ist, sie aktivieren in der App alle Coupons, oder? Damit sie weniger zahlen. So simple Zeug ist es.
Aber im Endeffekt geht es darum, ich muss zur richtigen Zeit, auf dem richtigen Kanal, mit der richtigen Botschaft für den richtigen Kunden unterwegs sein. Und das machen die bei No Bullshit, Nicole.
Wir geben uns Mühe, ja, dass wir das so machen. Ja. Nein, ich glaube schon. Also es ist eben, wie du sagst, Steve, es ist am Ende des Tages ein Verbinden von diesen Kanälen, die es heute halt hat, zur Verfügung. Und wenn man heute halt mega digital unterwegs ist, dann macht es auch Sinn, dass man die Vorteile nutzt, oder?
Ja. Ich habe mir noch angeschaut, Omnichannel-Kunden, die geben im Schnitt 15-30% mehr aus. Die sind treuer, also die Kundenretention ist höher. Und Marken, die eine starke Omnichannel-Strategie haben, statistisch gesehen, erreichen eine Kundenbindungsrate von bis zu 89%. Spricht an sich sehr für Omnichannel und eben für die richtige Nachricht, für den richtigen Kunden auf dem richtigen Kanal, Dave.
Ja, also es ist ja schon Realität, oder? Es sind eigentlich fast alle Omnikanäle im Einkaufen, weil wir ja das breiter müssen denken als nur auf den Payment Journeys. Oder das Erlebnis fängt ja meistens damit an, dass man irgendeinen latenten Wunsch hat, vielleicht auch einen expliziten Wunsch und irgendwie inspiriert wird. Und das kann ein physisches Essen sein, wie eine Oldschool-Printwerbung oder ein Katalog. Und man geht sich dann online informieren, Preise vergleichen, vielleicht geht man dann sogar in den Laden noch eine Beratung reinziehen und bekommt irgendeinen Coupon auf ein mobiles Gerät. Das ist Omnichannel, das passiert tagtäglich. Und die Frage ist eigentlich einfach, ob wir dabei sind oder ob wir nicht dabei sind. Aber die Leute machen es sowieso.
Genau. Und Omnichannel heisst aber eben nicht nur digitale Kanäle, sondern auch ein Inserat oder ein Aufsteller am POS in der Drogerie. Also es dürfen auch physische Sachen dürfen da noch dazugehören. Wie machen die das, Nicole, bei euch? Gibt es noch den klassischen POS-Aufsteller bei euch?
Hey, wir haben nicht so viel. Aber wir haben ein Display, wo Drogerien können haben können. Das stellen wir zur Verfügung, wenn sie den wollen. Es ist aber oft, gell, im Handel muss man realistisch sein, die Regalplätze sind sowieso super bescheiden. Oder? Also das ist, also wenn man, ich glaube, als kleine Marke ist es ja noch viel schwieriger. Aber mittlerweile muss man sich ja wie einkaufen, wenn man etwas möchte anstellen möchte, wo nicht einfach ein normaler Regalplatz ist. Von dem her halten wir uns jetzt sowieso auch zurück, auch aus Nachhaltigkeitsgründen. Wir haben aber Samples, die wir abgeben können, die wir dem Handel auch zur Verfügung stellen. Jetzt gerade von den Bestseller, von den Deo-Creme beispielsweise, dass man halt auch mal Samples abgeben kann. Da weiss man halt schon, dass es bei Kosmetik sehr gut funktioniert. Wir probieren immer so ein bisschen Gratwanderung, weil es halt nicht so nachhaltig ist. Weil es auch wahnsinnig teuer ist, Samples herzustellen und weil man einfach Unmengen von Samples muss herstellen, damit es sich lohnt. Also wir haben halt als Start-up so die Mengenthematik oft, oder?
David, wie ist das Zusammenspiel, das Nicole jetzt beschreibt? Oder? Den richtigen Kunden auf dem richtigen Kanal erreichen, aber es schafft eben auch eine Brücke zwischen den Kanälen und erinnert den Kunden wieder an die Marken und das Produkt.
Also ich glaube, Omnichannel, um jetzt das Wort mal zu brauchen, ist das normalste der Welt. Fast alle Kunden kaufen Omnichannel ein, weil du musst irgendwo das Kundenerlebnis breiter denken als nur auf der Payment Journey. Oder? Also, viele Kunden wissen gar nicht, was sie überhaupt kaufen wollen, aber sie haben irgendwie Bock, etwas zu kaufen und sie lassen sich gerne inspirieren. Mhm. Oder? Und die Inspiration, die kann offline stattfinden. Das ist gang und gäbe. Das kann irgendein Display sein, das kann irgendein klassischer Print sein, uralt. Das kann irgendein Katalog sein, du wirst jetzt lachen, ihr werdet lachen. Oder? Ganz alte, so physische Artefakte, wo eigentlich die Customer Journey dann startet. Und dann gehen sie online, mal ein bisschen googeln und dann entscheidet sich natürlich, oder neu würden sie jetzt den KI-Agent fragen oder irgendwie ein Prompt machen bei ChatGPT und sagen, okay, wer hat die coolen Artikel, die ich gerne möchte.
Also wir müssen nicht mehr SEO oder Google-Optimierung betreiben, sondern effektiv eben auch für die ganzen Large Language Models. Wie machst du das mit dem Content auf der Webseite?
Den Fokus haben wir bis jetzt nicht wirklich fest, aber es kommt ja zum Glück auch erst, man hat noch ein bisschen Zeit. Wir schauen schon, dass unsere Seite natürlich SEO-optimiert ist und der Content ist aber alles von uns selber und wir tun den einfach regelmässig überprüfen, oder? Ob's funktioniert oder nicht oder ob wir etwas ändern und im Moment stimmen wir es vor allem halt ja schon auf Google ab, aber auch auf die ganze Instagram-Kampagne, die wir machen, oder? Dass die Leute am Schluss dort landen, wo wir sie wollen und dass wir sie dort genau so wieder abholen, dass sie dann am Schluss selbst stellen. Oder?
Wir gehen weg von der Suchmaschine, weg von SEO. Wohin geht's? Sind es LLMs oder was? Wohin geht denn die Reise? Und das hast du weggefunden, das ist schön und gut, aber wohin?
Also ich hole jetzt eine krasse These raus, wo ich aber nicht allein bin mit dieser These. Und ich sage, die Online-Shops werden langfristig zu Backends von KI-Agenten, oder? Und jetzt OpenAI zum Beispiel hat schon Operator, hat KI-Agenten publiziert und Payment-Anbieter wie PayPal, Visa, Mastercard haben ihre Schnittstellen ready gemacht für das. Und das führt dazu, dass du deinem KI-Agent siehst. Das ist nicht Prompting, he? Das ist etwas anderes. Du siehst deinem KI-Agent, kauf mir
direkte Kaufauftrag,
kauf du mir das nachhaltige Produkt XYZ. Und du gibst keinen Online-Shop-Namen mit. Und dann geht das los. Vielleicht gibst du mir noch ein Price Tag auf den Weg, that's it.
Aber das heisst jetzt, ich als Kunde, wo ich muss nicht mal Nicole kennen, ich muss noch Bullshit nicht kennen, ich gehe aufs LLM, sage, ich hätte gerne ein Naturkosmetikprodukt, ich hätte gerne ein Shampoo, das nachhaltig ist für meine Haare, das mir entspricht, das mir gut tut. Und bitte kauft das für mich. Nicole kommt nicht mal mit, über das ich bin, sondern...
Ja.
Der Chat, nicht was sagen, der Chatbot. Also das LLM, das Large Language Model, kauft quasi das Produkt direkt bei dir, weil du optimiert bist, weil du aber auch bei Galaxus, bei Bracken überall drin bist und man das Produkt dort auch findet und das wieder die Glaubwürdigkeit vom Produkt steigert. Habe ich das also so richtig verstanden und verortet, Dave?
100 Punkte, Stefan. Du fragst aber konkreter. Du fragst, ich will die beste, nachhaltig Naturseife zum Preis XY, als Beispiel. Und der Agent rennt los und will Nicole die Hausaufgaben machen.
Und Nicole hat die Hausaufgaben gemacht. Und da spielt es jetzt auch eine Rolle. Wo sind ihr im Onlinehandel? Wie sind ihr dort beschrieben? Wie sind ihr dokumentiert? Aber eben auch Drogerien, POS, das gibt alles Glaubwürdigkeit für euer Produkt, oder? Das ist auch das Zusammenspiel, das ihr habt bei dir über die verschiedenen Kanäle.
Mhm. Also ich glaube schon, dass die Kombination von all denen extrem wichtig ist, oder? Also ich glaube eben der stationäre Handel da, der hat schon eine Berechtigung, jetzt gerade in unserer Branche sowieso.
Gerade wenn es ein Produkt ist, das haptisch ist, wie schmeckt das, wie fühlt sich das an, dort ist das schon unglaublich wichtig für eine Meinungsbildung. Jetzt haben wir, ich habe es noch spannend gefunden, der Dave hat vorher erwähnt, eben auch mal einen Katalog oder einen Flyer, mal ein Printprodukt, das da ist, oder auch PR-Massnahmen. Was gibt es bei euch noch rundum um die digitalen Kanäle, wo man digitale Kanäle plus eben POS mit Drogerien, mit Alnatura?
Also PR ist schon ein wichtiges Instrument, das wir nutzen. Also immer wenn wir Produkte-Launches haben, machen wir PR. Das ist wichtig und das funktioniert in der Regel auch sehr gut. Das hilft natürlich extrem, wenn du irgendwo einen Bericht in der Gala hast oder in der Annabelle. So Zeug ist natürlich super attraktiv für uns. Dann, was wir haben, wenn du sagst POS, wir haben so Displays, die haben wir mal gemacht für einen Versuch bei Coop. Genau. Und sonst haben wir Samples, die man kann abgeben kann, nicht von allen Produkten, weil es wahnsinnig teuer ist, die zu machen. Und weil es halt so mittelmässig nachhaltig ist, Samples zu machen, wenn wir ganz ehrlich sind. Und sonst bei Print-Sachen sind wir sehr zurückhaltend. Also wir haben schöne Sachen, die wir der Bestellung beilegen, damit es so ein bisschen ein Erlebnis ist, wenn der Kunde das auspackt. Mal einen Sticker, mal eine Postkarte, mal einen netten Gruß oder so. Das ist uns wichtig, so ein Einkaufserlebnis. Eben selbst wenn du online bestellst und das persönlich ein bisschen fehlt. Aber sonst sind wir sehr zurückhaltend mit Print und Merchandise und also aus Nachhaltigkeit, aber logischerweise auch aus finanziellen Gründen.
Ich finde es auch schön, dass du sagst, der persönliche Bezug. Oder? Ihr habt ein kleines Team, es ist Boutique, es ist unpersönlich, wie es angefangen hat bei dir auch, in der eigenen Küche. Und dass man sagt, man behaltet die Geschichte, das Persönliche. Egal wie digital man unterwegs ist, es soll ein persönliches Einkaufserlebnis sein und man soll eure Geschichte auch spüren. Ich glaube, der Storytelling-Aspekt, der David strahlt da gegenüber, oder? Der Storytelling-Aspekt ist unglaublich wichtig. Gerade bei so lässigen Produkten und Dienstleistungen wie bei euch, oder?
Ja, weisst, ich sage immer, die Leute kaufen nicht Produkte aufgrund von objektiven Produktkriterien, sondern sie kaufen im Prinzip die Belief. Oder sie kaufen, für was du stehst. Mhm. Und wenn sie gleich ticken wie du und wenn sie die gleichen Ideale haben wie du und du die auch authentisch vermittelst, dann kannst du diesen Leuten eigentlich fast verkaufen, was der Waschblöd gesagt. Weil es ist wirklich der Golden Circle vom Schinek, oder? Ich will jetzt in der Wissenschaft. Aber es ist genau das, wenn du über eine Reason Why als erstes läufst und einen starken Reason Why hast, und das hast du aus meiner Optik, weil du hast einen mega starken Brand aus meiner Sicht. Und der überzeugt die Leute. Weil du machst nicht einfach Greenwashing, oder? Weil es ist wirklich echt. Mhm. Das spüren die Leute.
Ja.
Jetzt, Nicole, so bin ich euch verstanden. Wenn ich mir ein Bild mache von No Bullshit, wir haben Stichwort Reduktion, die ich wahrnehme. Ich habe eine Ehrlichkeit, die da ist, die mir sehr entspricht. Und Nachhaltigkeit, aber nicht im Sinn von Buzzword, im Sinn von Greenwashing, sondern gelebt mit der Geschichte. Dass ich auch weiss, ich kann nachfragen, ich kann kritisch nachfragen, wo genau, wie genau. Mhm. Und in dem Moment stelle ich mir vor, du strahlst und sagst, hey, da haben wir uns ganz viel überlegt dabei, da steckt wirklich etwas dahinter. Mhm. Und wie sieht das genau aus, eben der Weg zur Nachhaltigkeit?
Ja, ich finde es schön, dass du sagst, dass es ein Weg ist, oder? Weil es ist nie ein Endzustand. Es ist immer ein Weg und man kann immer noch besser werden und noch nachhaltiger werden. Und also eben primär macht es mein Leben sehr anstrengend, die ganze Nachhaltigkeitsthemen, oder? Weil es halt voraussetzt, dass du dich extrem stark mit diesen Sachen auseinandersetzt und dass du manchmal als Unternehmer die unbequemere Variante musst wählen oder auch die teurere, oder? Und das ist wirklich, glaube ich, dort ist es wahrscheinlich einfacher, wenn man ein bisschen opportunistischer unterwegs ist, aber das bin ich halt nicht. Ja, und bei uns ist es hat so viele Aspekte, oder? Ich glaube, gegen aussen, das, was am stärksten immer wirkt, ist logischerweise das Produkt, weil das ist das, was der Kunde am Schluss in der Hand hat. Und auch dort eben mit dem Fokus die Verpackung, oder? Also anhand von der Verpackung entscheidet er, ob er das Gefühl hat, wir sind nachhaltig oder nicht. Und wenn ich es natürlich dort schaffe, nachhaltige Varianten zu wählen, eben wie eine Aludose oder Produkte, die nur in einem Karton verpackt sind, dann schaffe ich es schon, das zu transportieren, was uns wichtig ist, oder? Ich bin mir schon bewusst, dass wir, eben, du bist als Kleine manchmal limitiert in dieser Geschichte, wie nachhaltig du willst sein, oder? Ich meine, du arbeitest mit anderen Firmen zusammen, wo du ja nur bedingt, du kannst immer nur so nachhaltig sein, wie die auch nachhaltig sind, weil du hast keine eigene Produktion beispielsweise.
Also die Lieferkette, die du jetzt ansprichst.
Genau, so Sachen. Oder? Und dort musst du halt Kompromisse bereit sein. Aber das ist ja auch ein Grund, warum wir 1% von unserem Umsatz jedes Jahr spenden, oder? Auch Umweltprojekte, weil ich weiss, man kann eigentlich schon immer noch eine extra Meile mehr gehen.
Ich muss jetzt noch ganz schnell nachhaken, und zwar, ich bin auf der Webseite alles durchgegangen und dann sehe ich dort plötzlich, eure Produkte sind wasserfrei. Jetzt wird es spannend. Jetzt sind wir wirklich in der Nachhaltigkeit drin, bei den Detailfragen, wo es komplex wird. Warum sind eure Produkte wasserfrei?
Wie viel Zeit hast du?
Ich möchte die ganze Story hören, weil es geht mir genau darum, oder dort, wo ich bei anderen anfange, sage, das Produkt ist nachhaltig und bio und hat nur 20 Labels drauf. Bei euch kann man der Sache auf den Grund gehen. Und du sagst nicht, es ist wahnsinnig gut, sondern du sagst, wie lange hast du Zeit? Du kannst erzählen, du hast Geschichten parat, du hast das überlegt. Lass uns das kurz vertiefen, bitte.
Also kurz. Nein, also wasserfrei ist wirklich ist ein unglaublich spannender Aspekt. Aus so vielen verschiedenen Gründen. Oder? Also wasserfreie Kosmetik heisst, dass du am Produkt ja das Wasser komplett entziehst. Oder manchmal hat es, keine Ahnung, eine Mikrodosis drin, um irgendetwas mischen oder auflösen.
Also andere stricken mit Wasser und genau, du sagst, wir nehmen das Wasser raus und reduzieren auf die Essenz vom Produkt.
Genau, also der klassische Vergleich ist unser festes Shampoo. Oder? Also wir haben eigentlich Bestandteil von einem Shampoo genommen, haben aber kein Wasser dazu getan, so wie es alle anderen machen, die 80-90% Wasser drin haben. Oder? In der Regel kaufst du 80% Wasser, wenn du das Shampoo kaufst. Wir haben das alles weggenommen, das heisst, es ist viel höher konzentriert, das Produkt. Also das ist schon mal super spannend von der Konzentration her. Dann ist es viel ergiebiger. Also unser festes Shampoo ersetzt 2 bis 3 herkömmliche Shampoos, weil du viel weniger brauchst in der Anwendung. Ein weiterer Vorteil ist natürlich die Ressource Wasser. Also wir brauchen schon weniger in der Produktion. Die Produkte werden viel kleiner, kompakter, leichter. Das ist im Transport wieder super attraktiv. Das heisst, wir zahlen CO2, also wir sparen CO2, weil man sie leichter transportieren kann. Im Versand sind sie leichter. Man könnte sie in einen Brief rein tun, in einen Maxi-Brief. Oder? Man verschickt kein Päckchen mit dem, sondern es ist ein Brief. Das ist attraktiv. Aber auch aus der Sicht des Konsumenten. Oder die meiste Kosmetik wird konserviert, weil sie Wasser drinnen hat, weil Wasser ist das schwächste Glied in der Rezeptur.
Das heisst, Konservierungsmittel, die sind da, weil es Wasser drin hat. Also wenn ich das Wasser weglasse, heisst das, du brauchst bei dir auch weniger oder gar kein Konservierungsmittel.
Genau, also die meisten Produkte bei uns sind konservierungsmittelfrei oder sie haben nur natürliches Vitamin E drinnen, das hilft zum Konservieren. Und das ist natürlich extrem interessant.
Und jetzt haben wir einen kurzen Deep Dive gemacht. Der Dave strahlt da gegenüber. Das ist doch jetzt einfach mal ein Konsequenz-Narrativ. Weißt du, wenn man fragt, was heisst Nachhaltigkeit? Wie genau? Warum? Und das, was Nicole jetzt beschreibt, das sind ja genau die 360 Grad, wo man sagt, wir haben all die Aspekte haben wir angeschaut. Die Aspekte, die sind schlüssig. Und das sind aber auch die Geschichten, die man wieder erzählen in der Drogerie, die man online können erzählen, auf der Webseite können erzählen. Das ist doch brillant, so etwas, oder?
Also ich spiele jetzt mal Spielverderber und sage, das ist nicht eine Geschichte, wo die Leute wollen zwingend hören, weil es für sie jetzt relevant ist, das nachzuvollziehen, sondern es stärkt deine Glaubwürdigkeit, oder? Es untermauert eigentlich nur, dass du authentisch bist. Mhm.
Ich glaube, es wird gelebt, oder? Es ist der komplizierte Weg, also, es wird gelebt, das, konsequent.
Es zahlt ein auf die Glaubwürdigkeit und Echtheit von deinem Brand und von dir als Person, wo du hinter dem Brand stehst. Ja. Das ist, glaube ich, genau das Ding. Du zahlst auf das ein. Aber am Ende, auf dem Marketing-Pitch, ist das für viele Leute alles viel zu kompliziert. Oder?
Das ist klar. Aber genau. Was ihr macht oder was Nicole macht, und das ist, du hast den Simon Sinek angesprochen, etc., es macht Sinn. Mhm. Es macht einfach Sinn, wie ihr das macht, und das ist lässig, das macht Freude. Mhm. Mit welchen Geschichten gehen ihr raus? Mit welchen Geschichten gehen online raus, auf welchen Kanälen, wie variieren die Geschichten?
Ich glaube schon, dass das ganze Nachhaltigkeitsthema, das ist in unserer DNA und das ist mega, mega wichtig. Aber das ist nicht das, was wir immer am lautesten umschreien, oder? Also, weil ich glaube einfach auch ganz fest, dass das kein Alleinstellungsmerkmal ist, sondern das ist einfach Pflicht, oder? Das ist keine Kür, nachhaltig zu sein. Und bei uns spielt sicher die Karte, dass man merkt, dass wir das ernst meinen und mit den Sachen, die wir machen, dass wir eben, wie du sagst, die Glaubwürdigkeit haben. Sonst ist es in der Kommunikation ist es uns wichtig, zum Teil auch wirklich einzelne Produkte rauszustreichen. Oder? Also wir fokussieren uns extrem stark auf Deogräme, weil das ist das allererste Produkt gewesen. Wegen dem gibt es mich heute oder noch Bullshit heute. Oder? Und es ist das bestverkaufte Produkt und es ist in der Regel das Einsteigerprodukt, über was uns Kunden kennenlernen. Und weil es so gut funktioniert, ist es in der Regel auch das Produkt, das dazu führt, dass Kunden bleiben und andere Produkte auch ausprobieren. Also wir machen die ganze Einstieg und Credibility machen wir eigentlich über Deogramme, was lustig ist, oder? Und dann merken wir, dass sehr viel Kommunikation funktioniert, wenn sie halt mit mir ist. Also das ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber das ist halt wirklich so, glaube bei Brands, die mega neu an Founder gebunden sind und eben auch du gesagt hast, oder so ein bisschen die Authentizität und sich das können identifizieren mit einer Marke, da merken wir halt schon, dass das einfach mega gut funktioniert.
Also der Klaus Hipp, dafür stehe ich mit meinem Namen. Also der Mensch, das Gesicht, das da ist schon ein wichtiger Aspekt.
Ja, also das ist ja genau das, was wir heute hier fabrizieren. Du stehst her und wir sind zusammen am Reden Und dadurch machst du natürlich auch irgendwo auf der Bekanntheitsschiene logischerweise auch etwas, oder? Und das ist, glaube ich, brutal wichtig, weil du, ich behaupte mal, du bist in einem extrem hart umkämpften Markt, oder? Mhm. Es gibt extrem viele, die mit dem Nachhaltigkeitsthema irgendwo in diesem Bereich spielen. Ich meine, ich erinnere mich an Bodyshop, oder? In den 80er Jahren, oder? Das war so einer der ersten. Das erste war, genau. Das ist eben nicht ein Alleinstellungsmerkmal. Nein. Überhaupt nicht. Du musst noch viel, viel mehr machen.
Ja, das ist richtig.
Und ich glaube, der Service ist eine Komponente, die Liefergeschwindigkeit könnte eine Komponente sein. Die Leute sind bereit, in der Schweiz mehr zu zahlen für etwas Nachhaltiges. Aber es braucht eben noch mehr on top. Also Nachhaltigkeit, wie du richtig sagst, wird sowieso zur Hygiene on the long run, oder? Jeder wird sich mit dem, ob es denn so ist oder nicht.
Ja.
Aber da ist es eben die Basis. Es ist nicht das Werbeversprechen, sondern es ist Basis, es ist DNA, es ist Glaubwürdigkeit bei euch. Und das ist ein anderer Fokus.
Aber Stefan, wichtige Marketingregel, die subjektive Wahrnehmung zählt. Was am Ende die Basis ist, ist nicht völlig irrelevant, weil sie könnte ja aufbrechen, he? Lügen haben kurze Beine, ja, aber die subjektive Wahrnehmung zählt. Es spielt keine Rolle, ob du nachhaltig bist, solange die Kunden so wahrnehmen. Das klingt jetzt sehr krass. Solange du das gut kannst kaschieren und sie glauben, dass es so ist, ist es so. Die Wahrnehmung zählt, oder?
Du hast am Anfang gesagt, Nicole, die Kunden kommen über das Einsteigerprodukt Deo.
Ja.
Vom Deo geht es nachher weiter. Du hast die festen Shampoos erwähnt, wo eben auch kein Wasser drin ist zum Stricken. Da sind sie nachhaltiger, da sind sie weniger anfällig.
Ja.
Auch brauchen weniger Konservierungsmittel. Einsteigerprodukt und gleichzeitig hast du gesagt, ihr habt eine sehr hohe Retention. Also Kunden kommen und Kunden bleiben. Und das meistert ihr über die Narrative, über das persönliche Kundenerlebnis. Wenn ich Box bekomme mit dem Produkt, hat es noch persönliche Noten dabei. Und auch du als Gesicht, als Mensch, der an der Front ist. Das ist eigentlich das Rezept, habe ich das richtig verstanden, für eure Retention.
Nächste Produkte, die halt grossartig sind.
Als Produkt immer noch als wichtigste Botschaft.
Ich finde schon, dass das Produkt überzeugt halt einfach. Oder? Also wenn wir es schaffen, dass es jemand ausprobiert, dann bin ich nachher sehr entspannt, dass die Person wieder kommt. Oder?
Mit dem Deo hat es angefangen. Bei wie vielen Produkten sind ihr?
Es wechselt im Fall immer so ein bisschen. Darum ist es so ein eine fiese Frage. Weil wir immer wieder so ein bisschen das Produktportfolio auch anpassen. Also es sind im Moment irgendwie 10, 12 verschiedene Produkte, die wir haben. Genau, und das machen wir aber auch. Also dort sind wir dann vielleicht eher ein bisschen unternehmerisch unterwegs. Oder wir haben manchmal auch eine Idee, oder dann kommt sie vielleicht nicht so gut an, wie wir gedacht haben. Und dann sind wir auch konsequent und das Produkt verschwindet dann halt wieder aus dem Sortiment.
Also man probiert einmal etwas aus, man testet etwas, sollte man einigen für Konsumentinnen und Konsumenten auch rein, um zu verstehen, was funktioniert.
Das schauen wir schon an. Also das muss ja dann schon einfach so verschönen, führen wir kein Produkt, wo halt dann nicht laufen, oder?
Was empfiehlst du für die Entwicklung, Dave? Oder dass man hat ein Produkt, dann sagt man, müsste das Portfolio erweitern, nicht um jeden Preis?
Ich würde wahrscheinlich gar nicht unbedingt nur auf ein Produktportfolio denken, sondern ich würde wahrscheinlich breiter denken und sagen, ich will möglichst im täglichen Leben von meinen Kunden versuchen, sehr relevant zu sein und ich will möglichst viel Interaktion haben mit meinen User, oder nicht nur, wenn ich ein Produkt verkaufe. Du kaufst ja nicht jeden Tag ein Deo.
Mhm.
Und ich weiss jetzt nicht, wie oft die Leute bei dir durchschnittlich interagieren.
Es hebt aber auch sehr lange.
Ja. Du musst eine digitale Brücke haben zu den Kunden. Und eine digitale Brücke ist logischerweise eine Website, eine App. Und das kann deine eigene sein oder das kann eine dritte App sein. Das spielt nicht eine Rolle. Am besten ist es beides aus meiner Optik. Und jetzt musst du versuchen, die Leute zu aktivieren. Jetzt, Twint ist ein gutes Beispiel, oder? Mit all diesen Gamification-Geschichten, die sie reingehauen haben. Das ist genau das. Du machst irgendwelche Challenges, oder? Oder Revolut macht das auch, oder? Sagen, hey, empfehle mich weiter und dann bekommst du irgendwie einen Coupon für den nächsten Einkauf.
Mhm.
Und ich habe täglich Pushes von diesen Apps. Und das könntest du auch machen. Weißt du, könntest so Nachhaltigkeits-Challenges machen und sagen, okay, beweg dich irgendwie möglichst klimaneutral, CO2-mässig. Und du belohnst, dass die Leute sich nachhaltig bewegen, mobil sind und verknüpfst das eigentlich so Coupons oder Challenges, wo schlussendlich nicht die Gewinner etwas überkommen oder mit den Coupons günstiger einkaufen können. Ich glaube, ich würde auf dieser Schiene versuchen zu denken und sagen, hey, die Leute wollen nicht jeden Tag ein Deo und ich muss es schaffen, täglich relevant zu sein. dass sie täglich mit mir über die Digitalbrücke interagieren und die möglichst viele digitale Accounts haben.
Mhm.
Wie siehst du das?
Hey, mit gemischten Gefühlen. eben der Opportunist würde ich sagen, ja genau, das machen wir, weil es gibt Geld. Und für mich ist es irgendwo ein Dazwischen wahrscheinlich. Also eben, das ist der Vorteil von unserem Produkt ist, sie haben extrem lang, oder? Und für mich ist im Moment eher die Herausforderung, kann ich das Sortiment so gestalten, dass ich auch Produkte habe, die schneller drehen. Einfach, dass ich es vom Mix her schaffe, dass die Leute regelmäßiger oder häufiger in einer höheren Frequenz bestellen. Oder? Meine Vision ist ja sowieso, dass es einfach so ein Grundsortiment von No Bullshit irgendwann gibt. Oder? Und ja, aber gell, unsere Vision, also es hat einen Grund, warum wir so heissen. Und ich will die Leute auch nicht zu bullshitten mit irgendwelchen Sachen. Und reduzieren heisst für mich halt auch, wir können in so vielen Bereichen reduzieren. Oder wir sind sowieso alle total übersättigt mit irgendwelchen Einflüssen. Und ja, ich weiss nicht, eben, vielleicht bin ich dort einfach zu wenig Geschäftsfrau manchmal, um zu sagen, hey, wir machen all den Scheiß und alle bestellen die ganze Zeit und wir nerven den Kunden jeden Tag mit irgendwelchen Push-Meldungen.
Aber hast du das Gefühl, es ist ein Nerven, wenn du in relevanten Lebensmomenten von einem User, der ja eine Zustimmung gibt für diesen Push und offenbar sagt, für mich ist es persönlich relevant in meinem Leben, dann bist du ja nicht ein Bullshitter. Ja. Dann bist du ja eigentlich nur...
Ich weiss, was du meinst. Ich glaube, wenn du es natürlich schaffst, ja, dass du wirklich einen Mehrwert bietest, da würde ich jetzt das Szenario noch nicht gerade sehen. Aber wenn du schaffst, dass es wirklich ein Mehrwert ist in dem, dass du das machst, ja, dann, ich sage nicht kategorisch, ich würde es nicht Nein sagen, aber ich bin auch nicht die, die gerade sofort sagt, wir ziehen all die Register irgendwie, wo die Technik heute hergibt, nur um mehr Sales zu generieren.
Das hast du gesagt, eben, Thema Nachhaltigkeit, Produktentwicklung ist immer etwas, was dir einen Kopf zerbrechen bereitet. Man muss innovativ sein, man muss weiterdenken. Jetzt bist du etwas geschafft, bei Alnatura reinzukommen, in den Drogerien, im Fachhandel, im Onlinehandel, überall bist du drin. Wie einfach ist das gewesen, wenn du sagst, hallo zusammen, ich bin Nicole, ich mache Deos bei mir zuhause in der Küche. Könnt ihr mich bitte in Alnatura reinnehmen? Ich nehme an, da hast du auch ein paar Mal eine Absage bekommen, müssen dranbleiben, müssen durchbeissen. Wie ist der Weg gewesen?
Ja, also der Weg ist ein bisschen speziell, oder? Weil die ersten 3 Jahre von No Bullshit habe ich keine Akquise gemacht. Also das war eigentlich noch verrückt gewesen. Das war auch der Grund gewesen, warum ich mich am Schluss entschieden habe, das wirklich auszuprobieren, oder? Also das war ja nie mein Ziel gewesen, ein Unternehmen zu gründen. Im Gegenteil, ich habe das eigentlich nicht so erstrebenswert gefunden. Ich war ganz happy gewesen in meinem Job. Und weil aber wirklich kurz nach Einführung von dem Deo, wo ja eigentlich nur ein Spass gewesen ist, also der Tweet, den du erwähnt hast am 8. April 2019, der war einfach für lustig gewesen, oder? Der war wirklich 1, 2, 3 lustig gewesen, wo ich gesagt habe, jetzt gibt es die Deo-Creme. Und dann ist es relativ schnell, hat es so eine Eigendynamik entwickelt, oder? Dass eben ein Brack angerufen hat, ein Alnatura sich gemeldet hat.
Die sind auf dich zugekommen?
Ein Import-Parfümerie sich gemeldet hat und ich habe keinen von denen akquiriert, nicht einen.
Ist eigentlich auch schön normal, weil es gehört mir ja das Gegenteil. Man sagt, ich muss dort Klinken putzen, von Türen zu Türen, Dave. Und jetzt hat Nicole, irgendetwas hat sie richtig gemacht, dass die plötzlich vor der Türe stehen.
Ja, schau, das hat halt auf Glaubwürdigkeit eingezahlt am Ende des Tages. Es ist ein Paradoxum, dass manchmal, je weniger man etwas will, je eher man es überkommt. Nein, ich glaube, das zieht sich durch alle Bereiche im Leben. Oder wenn du hier so angeschrieben hast, ich bin auf Akquise-Tour, dann schreckt das so ab. Oder?
Ja, ja. Also, aber ich glaube, es hat ja auch immer ein bisschen mit Glück zu tun. Oder? Ich glaube, einfach das Thema war ein Riesenthema. Ich meine, man hat über Deo geredet, man hat über die Aluminiumsalz geredet. Und Deo-Cremen sind so langsam in die Schweiz gekommen. Und das habe ich ja auch erst im Nachhinein geschnallt. Oder? Deo ist einfach das Thema, das jeden beschäftigt. Und sehr viele Leute sind nicht happy mit dem Deo, das sie haben. Es ist genderneutral, oder? Es spielt keine Rolle. Es spielt auch keine Rolle über das Alter hinweg. Alle brauchen das Produkt einfach. Und darum war es auch einfach ein Thema am Markt. Und darum sind die Händler wahrscheinlich auch einfach affin gewesen. Und es hat keine Schweizer Deo-Creme gegeben zu dem Zeitpunkt, oder? Und ich glaube einfach, man redet immer so ein bisschen von dem, das ist der Startup-Honeymoon, oder so die ersten ein, zwei Jahre, wo einfach alles so Raketen, im besten Fall, so raketenmässig aufgeht und alles ist mega lässig. Und irgendwann dann kommt ja dann die Realität, oder? Und dann muss man dann auch anfangen, Akquise machen und dann gibt es auch ganz viele Rückschläge. Also wir haben es ja bis jetzt auch nicht geschafft, in einem von den grossen zu landen, oder? Wir sind bei Coop nicht drin, wir sind bei Migros nicht drin, wir wären bei einer Müller nicht drin. So, das wären alles so Wunschkandidaten, Manor, und das haben wir auch nicht geschafft bis jetzt. Und das ist auch einfach so, oder? Weil das ist, es ist wirklich schwierig, dort reinzukommen.
Dave, basierend auf dem heutigen Podcast, auf dieser Folge, was braucht es, dass Coop, dass Manor, dass Müller sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, wir nehmen noch Bullshit mit an Bord.
Ich glaube eben, es ist schwieriger, oder? Weil als Startup musst du dich immer fragen, ob du auf Rabbits losgehst oder ob du so auf die Walfische losgehst, auf die ganz, ganz grossen. Und viele scheitern, weil sie eigentlich beide und alle wollen bedienen, oder? Und das ist noch bevor irgendwie etwas über Strategie und Positionierung und Preise nachher denkst, musst du dir eigentlich die Grundsatzfrage stellen. Und Rabbit typischerweise, dort funktionieren Produkte eigentlich frei aus, ohne grosse Netzwerkeffekte. Wie es Deo ist, ist gut, oder? Genau. Und bei den Whales, dort brauchst du typischerweise die Netzwerkeffekte, oder? Und darum behaupte ich, du bist jetzt im Moment auf einem sehr guten Rabbit Horse im Laufen, wenn ich das mal so darf sagen. Und es stellt sich Frage, oder? Ob du dann schlussendlich beides gleichzeitig kannst machen, weil es sind ganz andere Anforderungen, oder? Mhm. Wenn du dann bei den grossen Multiplikatoren reingehen willst. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Grundsatzfrage, die du musst stellen. Ich wäre wahrscheinlich eher jetzt der Weg noch konsequent weitergegangen, weil wenn du dann auf die ganz grossen Multiplikatoren losgehen willst, ja, dann musst du wahrscheinlich dann halt auch anders auch noch aufstellen. Und das könnte ein riesen Spagat werden, wo, ohne die zu unterschätzen, aber es könnte auch verreissen, oder? Mhm. Aber eben, also...
Also das Skalierungsthema ist immer etwas, das Chancen mit sich bringt. Ja. Aber ein Risiko, das heißt, richtig oder anders vielleicht aufgestellt sein.
Wie skalieren, ist die Frage, oder? Skalieren, indem du einfach alles anschnallst, was du anschnallen kannst, mhm. oder clever skalieren.
Ja.
Das ist, glaube ich, die Grundsatzfrage. Mhm.
Jetzt ist das ja das optimale Szenario. Das heisst, die Händler, die klopfen bei dir an, sagen, Nicole, wir möchten noch Bullshit, wir möchten deine Produkte. Dort hast du können durchschnaufen und sagen, ich habe alles richtig gemacht, es läuft, es ist, wie es muss sein. Mhm. Wo sind bei dir die harten Phasen, die schwierigen Phasen? Und ich höre das so oft aus dem Start-up-Environment, aus dem Detailhandel. Man muss immer wieder einfach durchbeissen und dranbleiben. Und das sagt mir auch viel, viel zu wenig und redet auch viel zu wenig darüber. Mhm. Wo sind bei dir die Aspekte, wo du sagst, da musste ich einfach Gas geben und dranbleiben?
Ja, die Phase gibt es schon immer wieder. Und ich glaube, dort ist eben die Authentizität auch wieder mir mega wichtig. Also ich verleugne die auch nicht, die Phase. Oder? Also die kommt mir bei mir in der Regel offen mit, indem dass es vielleicht wieder mal einen frustrierteren Post gibt oder so. Ich glaube, ganz am Anfang war es heavy für mich schon nur der Entscheid, will ich das wirklich machen oder nicht. Weil ich mega so ein sicherheitsbedürftiger Mensch bin. Und dann kaum habe ich angefangen, ist Covid gekommen. Mein Mann und ich haben uns getrennt. Und das war alles so ein bisschen sehr viel aufs Mal. Das war sicher eine schwierige Phase gewesen. Und dann würde ich sagen, wahrscheinlich so bis vor einem halben Jahr oder so, habe ich schon das Gefühl gehabt, dass ich im Moment recht am durchbeissen bin. Einfach weil es so zwar immer gewachsen ist, aber schon so ein bisschen, die Kurve hat sich sehr abgeflacht auch. Und es ist wirklich einfach so ein, ja, weißt du, es ist noch schwierig, oder? Wahrscheinlich bewege ich mich auch ein bisschen zu viel in dieser Start-up- und LinkedIn-Szene, dann manchmal, um zu sehen, wie nebendran alle Top-Performer sind und du dann nicht. Und selbst wenn ich sehr fest weiss, wo ich stehe und das habe, macht es ja gleich immer etwas mit einem. Weißt du, man hat dann immer so das Gefühl, ja, genau. Oder eben, alle holen sich irgendwelche Finanzierungen rein und so. Und das ist halt für mich irgendwie klar gewesen, dass ich das nicht mache. Es hat schon immer die Phase, wo du einfach denkst, so, Next Level wäre auch mal nice, oder? Der Lohn, den du nicht nur aus Überzeugung hast, wäre auch nice. Aber ja, ich glaube, das gehört einfach dazu, halt mit dem ein bisschen durchbeissen.
David, jetzt muss ich dich aber noch schnell dazuhören, was Nicole gesagt hat. Dann ist man auf LinkedIn unterwegs und man sieht all die Erfolgsstories. Bei allen läuft alles brillant und super. Man gewinnt Investoren. Das macht einem schon auch einen zusätzlichen Druck. Und die Realität, oder darum habe ich bei der Nicole auch angefragt, mit dem Durchbeissen, die Realität, die sieht ja bei anderen nicht ganz so rosig und bützelt aus wie auf LinkedIn und Instagram.
Also, schau, der Garten vom Nachbarn ist immer grüner, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, der Vergleich ist das Ende von deinem eigenen Glück. Oder? Mhm. Und das dauernde Vergleichen ist eine extreme Unart, die wir haben. Oder? Und du findest immer einen.
Ja, der besser ist.
Immer.
Ja,
das immer.
Ist so. Was empfiehlst du am Detailhandel, was empfiehlst du kleineren, aber auch bereits gestandenen Unternehmen, die eben vielleicht auch skalieren müssen, die einen nächsten Schritt bevor haben, bezüglich eben genau dem Vergleichen? Wo soll man, wo darf man vergleichen, wo aber bitte auch nicht?
Ich würde eben grundsätzlich gar nicht vergleichen, sondern in den Spiegel schauen und die Zeit investieren, was man selber besser machen kann. Auf ganz einfache Sachen. Also es gibt so ganz simple Geschichten, wie zum Beispiel Retargeting von abgebrochenen Warenkörben. Ein No-Brainer, oder? Also wirklich das Einfachste der Welt, aber ein riesiger Umsatztreiber. Oder? Und in dieser Zeit, wo du nicht in den Garten vom Nachbarn schaust, hast du vielleicht ein Retargeting aufgefahren, dass der auch den Warenkorb abgebrochen hat, dann bekommt noch mal einen Push und vielleicht geht der Produktpreis sogar noch ein bisschen runter oder bekommt noch einen zweiten Reminder und dann sagt er, ah ja, stimmt, da wäre ja noch ein Produkt und dann geht er plötzlich daher und kauft dann gleich noch ein und du hast mehr Stutz im Portemonnaie.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Und das bringt uns auch ans Ende von unserer Sonderfolge von Popcorn und Finanzen zum Thema Detailhandel. Wir haben gehört, wie herausfordernd, aber gleichzeitig eben auch erfüllend dass es kann sein kann, wenn man ein Unternehmen zwischen Online-Shop und stationärem Handel aufbaut. Und welche Rolle dabei, dass eben die Authentizität, die Ehrlichkeit spielt für die Kundentreue, für die smarte Strategien. Und auch, wenn die Frage vor der Tür steht, will man skalieren und vor allem wie. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hört unbedingt auch die nächsten beiden Spezialfolgen zum Detailhandel rein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben einen spannenden Einblick für euch parat. Starke Stimmen aus der Branche. Und ich bin auch wieder mit dabei und freue mich auf euch. Ich bin der Stefan Lendi. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.